Mitte März im Berliner Abgeordnetenhaus. An den Rednerpulten treffen sich die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs Jugend debattiert aus Berlin zum Landesfinale. In zwei Altersgruppen wird jeweils eine Frage debattiert. Charlotte Kreft und Konstantin Beschorner, die für die Jahrgangsstufen 10 bis 12 antreten, beschäftigen sich heute mit einer Frage, die große Sachkenntnis erfordert.
Euer Thema lautet, in der Altersgruppe 2, soll auch in Deutschland zur Wiederbelebung ausgestorbener Tierarten durch Klonen geforscht werden?
Die Frage war vorher bekannt. Charlotte und Konstantin konnten sich also darauf vorbereiten und mit den Pro- und Kontra-Argumenten vertraut machen. Debattiert werden Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Grundsätzlich muss bei Jugend debattiert jede und jeder in der Lage sein, beide Seiten einzunehmen, ob sie der persönlichen Meinung entsprechen oder nicht. Charlotte und Konstantin vertreten beim Landesfinale die Gegenposition. Zwei weitere Teilnehmende argumentieren dafür.
Ich glaube nicht, dass Nichthandeln eine Option ist. Ich glaube nur, dass das Klonen nicht der richtige Ansatz ist, wenn wir sagen, wir interessieren uns für die Tiere und wir sprechen vor allem den Tieren das Interesse zu. Denn was hier auch teilweise rausklingt, ist das Interesse am Forschen und nicht am Recht der Tiere.
Weil diese Risiken und grundsätzlich die Frage, was der Mensch nicht als Fehler vielleicht auch hier wieder begehen könnte, für mich zentral sind und leider aus meiner Sicht nicht mit eurer Maßnahme hier übereinkommen können, spreche ich mich auch zum Ende dieser Debatte ganz klar gegen ein Forschen in Deutschland zur Wiederbelebung ausgestorbener Tierarten aus.
Es geht um Tierschutz, Artenschutz, Klimafragen und die Wissenschaft. Ein Austausch von Argumenten, der von einer Jury bewertet wird.
Platz 1 dementsprechend an Konstantin Beschorn.
Charlotte landet auf dem zweiten Platz. Für die beiden geht's nun weiter. Sie werden zu einem einwöchigen Rhetorikseminar fahren, wo sie auf andere Teilnehmer von Jugend debattiert treffen. Dann steht die Bundesqualifikation an und danach vielleicht das Bundesfinale. Jugend debattiert gibt es seit 23 Jahren. Es ist ein Projekt der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, das unter jungen Menschen das demokratische Denken stärken soll, sagt der Leiter von Jugend debattiert, Dr. Jan-Jonathan Bock.
Dass ihr mit anderen Menschen in den Kontakt treten könnt, dass ihr respektvoll miteinander Austausche und Begegnungen sucht, dass ihr die Werte hinter den Meinungen erkennt, die jeder Einzelne und jede Einzelne von uns hat. Und wenn dieses Verständnis für Demokratie als Lebensform, wie wir tagtäglich miteinander umgehen, wenn das fest ist, dann kann man darauf eine Demokratie als Gesellschaftsform und eine Demokratie als Staats- oder Herrschaftsform aufbauen.
Kontakt zu Jugend debattiert bekommen junge Menschen über ihre Schule. Dort wird es mal als AG, aber auch als Teil des Unterrichts angeboten, an etwa 1500 Schulen in Deutschland.
Ich finde es toll und wichtig, das zu machen, auch gerade jetzt und auch jungen Menschen, die ihr so wenige seid im Vergleich zu den anderen Generationen, zu befähigen, sich öffentlich zu äußern, Meinungen zu bilden, Positionen zu beziehen und sich in den Diskurs mit einzubringen, weil ihr einfach als Generation Z oder Generation Alpha numerisch weniger seid, müsst ihr eine stärkere Stimme haben und vielleicht befähigt euch Jugend debattiert dazu, diese Stimme zu entwickeln und diese Stimme zu haben und damit auch politisch Dinge voranzubringen.
Wie diskutiere ich, ohne jemanden abzuwerten? Den beiden Bestplatzierten vom Berliner Landesfinale, Charlotte Kreft vom Rheingau-Gymnasium im Berliner Ortsteil Friedenau und Konstantin Beschorner vom Canisius-Kolleg in Berlin-Tiergarten, geht es beim Debattieren weniger ums Gewinnen, sondern mehr um das Miteinander.
Dass man eben freundlich im Umgang ist, dass man vor allem respektvoll ist, dass man die anderen Personen ausreden lässt, dass man sich selbst halt eben auch die Möglichkeit rausnimmt, ja, seinen Satz zu Ende zu bringen. Wie kann ich auch eine faire Meinung bilden und wie kann ich eben auch nicht ins Extreme abrutschen, sondern wirklich was haben, was fundiert ist und dann abwägen und das dann eben auch mit allen zusammen machen.
Man geht nie in diese Debatte eigentlich rein mit der Motivation, ich will jetzt da irgendwie alle anderen übertrumpfen und meine Argumente sind die einzigen, die zählen, sondern von allen ist die Grundhaltung, ja, wir gehen da jetzt gemeinsam rein und wir machen jetzt zusammen eine Debatte, tauschen eben unsere Argumente aus. Vielleicht mag es dann so sein, dass man am Ende sagen kann, die eine Seite war von den Argumenten her einfach stärker vertreten, aber das war nicht aufgrund dessen, dass die einfach 80% der Redezeit eingenommen haben oder ständig den anderen ins Wort gefallen sind, sondern weil tatsächlich das Argument, was sie vorgebracht haben, in der Form, wie sie es dargebracht haben, besser war.
Debatten bei Jugend debattiert bestehen aus drei Teilen. In der Eröffnungsrunde beantworten die Teilnehmenden die Streitfrage aus ihrer Sicht. In der darauffolgenden freien Aussprache werden die vorgebrachten Argumente von beiden Seiten, wie es auf der offiziellen Homepage heißt, ergänzt, präzisiert, sortiert und abgewogen. In der Schlussrunde werden die stärksten Argumente unterstrichen und ein Fazit gezogen. Das Handwerk dafür haben Charlotte und Konstantin mittlerweile verinnerlicht. Man lerne dabei aber nicht nur argumentieren und formulieren, sagt Charlotte.
Und ich finde, dass Jugend debattiert einem auch zeigt, es ist nicht schlimm, wenn man mal nicht im Recht ist und wenn man mal nicht den ultimativen Punkt hat, sondern wenn die andere Seite das halt einfach klären kann und sagen kann, nee, ich widerlege dir das jetzt so und so.
Die beiden Zwölftklässler sind durch engagierte Lehrer in ihren Schulen zu Jugend debattiert gekommen. Beide sagen, es sei abhängig vom Lehrpersonal, inwiefern gutes Debattieren, Streiten, Diskutieren in der Schule geübt wird. Dabei steht es sogar im Rahmenlehrplan von Berlin und Brandenburg, dass die Schülerinnen und Schüler die kritische Auseinandersetzung mit Themen und das Diskutieren lernen sollen. Aimo Görne ist der Landesschülersprecher. Als Vorsitzender des Landesschülerausschusses vertritt er die Anliegen der Berliner Schülerinnen und Schüler bei der Politik. Das heißt, er macht auf Probleme an den Schulen aufmerksam. Auch er sagt, wie häufig Streitkultur im Unterricht Thema ist, liegt am Engagement der Lehrkräfte.
Eigentlich ist es pädagogisch mittlerweile gewollt, auch die Schüler diskutieren zu lassen, nur noch als praktisch Mentor dabei zu sitzen und so ein bisschen zu moderieren, mit Faktenwissen zu untermauern.
Görne ist in der 13. Klasse und macht in diesem Jahr sein Abi. Er sagt, schriftliche Diskussionen, zum Beispiel in Form einer Erörterung, gibt es häufiger als mündliche. Auch fehlten die theoretischen Grundlagen.
Ich habe es noch nicht von Berichten gehört. Ich habe es persönlich auch noch nicht erlebt, dass man gesagt hat, wir lernen heute, also die Methodik, so wie man andere Methodiken lernt, streiten lernen, gibt es nicht. Es wird unterschwelliger, indem man es schriftlich lernt, auch eben mündlich, indem man es einfach anwendet, indem man diskutiert, aber konkret wirklich Methoden an die Hand gelegt zu bekommen, wie kann man sich mündlich seinen Punkt klar machen, wird nicht gelernt.
Dabei gäbe es hier einen großen Bedarf unter den Schülerinnen und Schülern.
Ich glaube, dass das Angebot tatsächlich zu gering ist. Man muss aber auch dazu sagen, jetzt zum 7. Oktober hin, was bei vielen einfach so, weil viele Streits auch eskaliert sind, man viele Nachrichten gehört haben über auch Ausschreitungen, teilweise mit körperlicher Gewalt, dass viele Lehrkräfte auch Angst davor hatten, die Diskussion zuzulassen, vor eben Angst davor, dass es eskaliert, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass sich's noch stärker aufgebraut hat an manchen Schulen und es dann eher auf den Schulhof dann eskaliert ist.
Der Landesschülersprecher fordert, Streit muss zugelassen werden und vor allem muss er moderiert werden. Laut Görne würden die Kinder und Jugendlichen in der Schule immer häufiger Diskussionen einfordern, wenn sie ein Thema bewegt. Lehrpersonal mit Fingerspitzengefühl würde das merken und seinen Unterricht anpassen.
Und wenn es eben den Hintergrund hat, dass es ein politischer Diskurs ist, dann wird da teilweise eben auch diskutiert. Und ich glaube, das wird vor allem auch noch in der Zukunft viel stärker werden, weil viele junge Menschen so über Social Media viele Themen so aufnehmen, sei es jetzt der Nahostkonflikt, sei es jetzt der Ukraine-Konflikt, sei es jetzt der zunehmende Rechtsextremismus, seien es die verschiedenen Dinge, da werden sie mit Fakten konfrontiert, teilweise mit Meinungen, teilweise mit Fake News, haben aber wenig so Raum, das einzuordnen, zu diskutieren, zu hinterfragen. Und ich glaube, da an der Stelle wird das auch die Schule immer, immer wichtiger. Nicht nur im Sinne von, dass wir sagen, okay, wir trainieren, Fakten von Fake News zu unterscheiden, sondern eben auch, dass die Schüler ganz konkret den Bedarf haben, sich darüber auszutauschen.
Den Schulen fehlten die Kapazitäten. An Gymnasien beispielsweise gäbe es mehr solcher Angebote, auch in Form von AGs und Debattierwettbewerben. An integrierten Sekundarschulen gäbe es oft nicht das Personal und die Zeit dafür, sagt Görne. Neben dem Lehrkräftemangel hätten die Schülerinnen und Schüler zunehmend soziale Probleme, um die sich gekümmert werden muss. Görne hat eine ganz konkrete Forderung, die Kinder und Jugendlichen in die Diskussion bringen könnte.
Ja, ganz grundlegend, dass der Klassenrat umgesetzt wird an allen Schulen. Der wurde vor 2 Jahren eingeführt. Eine Stunde jede Klasse, jede Woche in der Schulklassengemeinschaft zu diskutieren, sei es über die aktuellen Themen, sei es über die Anliegen der SchülerInnen, für die Schülervertretung, für die Klassensprecher, und dass der gewahrt wird, dass der wahrgenommen wird und angeboten wird, die Zeit dafür genommen wird und nicht nur angeboten wird und dann klärt man da die nächsten Ausflugdetails, sondern dass da wirklich das in der Hand der SchülerInnen liegt, natürlich altersangepasst, und man darüber dann erkennt als Lehrkraft, okay, wir haben hier einen Diskussionsbedarf für ein größeres Thema, und dass man dann auch den Lehrkräften die Möglichkeit gibt, darauf flexibler reagieren zu können.
Ich glaube, der Morgenkreis, gerade dieses Zusammenkommen als ganze Klasse, über Sachen reden, die sie beschäftigen, hat einfach die Chance, dass sie wissen, okay, da kann ich die Sachen anbringen, und die müssen die gar nicht die ganze Zeit mit sich rumtragen.
Das ist Manja Lemmel. Sie ist seit 10 Jahren Schulsozialarbeiterin an der Hemingway-Schule in Berlin-Mitte. eine integrierte Sekundarschule für die Klassenstufen 7 bis 10. Lemme ist angestellt über die Stiftung SPI, Sozialpädagogisches Institut Berlin-Walter May. Eine Stiftung des Landesverbandes der Arbeiterwohlfahrt Berlin. An der Hemingway-Schule gibt es ähnlich zum Klassenrat zweimal die Woche am Anfang des Tages einen Morgenkreis.
Und das ist so ein bisschen auch angepasst an die Bedarfe der Klasse. In der 7. Klasse mehr, was ist los bei euch? In der 10. Klasse dann vielleicht mehr Organisatorisches, mehr auf Bewerbung, Schulabschluss hin, da die Informationen.
An der Hemingway-Schule teilen sich 4 Personen die Schulsozialarbeit. Insgesamt 2 Vollzeitstellen. Lemme erzählt, dass die meisten Jugendlichen hier aus der Gegend Berlin-Gesundbrunnen kommen. Es gebe einen hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Förderstatus. Und alle wissen von Beginn an, an wen sie sich bei Streitereien wenden können.
Wir starten immer am Anfang der 7. Klasse mit einem Sozialtraining, sodass sich die Klasse finden kann, 3 Tage so Teamübungen machen kann, so was ist eine gute Klasse, was eine schlechte Klasse, wie finden wir zusammen, wer sind wir eigentlich? Und da sind wir von der Schulsozialarbeit immer mit dabei.
Außerdem zeigen die Schulsozialarbeiter Präsenz, kommen auch mal zum Morgenkreis dazu, sprechen die Jugendlichen auf dem Schulhof an.
Und unsere Bürotür ist eigentlich immer offen. Wir sitzen hier gleich unten am Eingangsbereich. Alle Schüler und Schülerinnen laufen dran vorbei, die sehen die offene Tür. Und dann kommen sie auch einfach mal vorbei und sagen Hallo.
Guten Tag, Freundin.
Hallo.
Freundin, eine Frage.
Ein Schüler hat, wie er sagt, keinen Bock auf eine bestimmte Lehrkraft.
Du schaffst das. Das ist tatsächlich ein Phänomen. Sie finden uns auch überall. Selbst wenn wir irgendwo im anderen Gebäude, oben in der 3. Etage und im Raum sind, irgendwie finden die uns.
Aber die Situation gibt es auch umgekehrt.
Wenn irgendwas passiert ist, Frau Lemmel war halt immer so dabei. Ich weiß nicht, von wo sie immer kam, aber wir gucken so nach hinten, auf einmal Frau Lemmel ist da. Oder sie kommt so und fasst halt unsere Schulter so an und sagt, was ist wieder passiert?
Rabia und Dilo sind 15 Jahre alt und gehen in die 9. Klasse. Sie erzählen, früher in der Grundschule seien sie beste Freundinnen gewesen. Das habe sich in der 7. Klasse geändert. Eine große Rolle spielen auch hier die sozialen Medien.
Gerüchte und Blicke und Chats. So, das sind so die größten Themen. Die hat mich komisch angeguckt, die hat bestimmt hinter meinem Rücken über mich geredet. Oder der hat meine Mutter beleidigt. Also so diese Schimpfwörter, wo dann oft das Gefühl da ist, die darf man nicht auf sich beruhen lassen. Und meistens geht es in den sozialen Medien irgendwie los, per Chat, per WhatsApp oder so. Und dann schwappt das hier in die Schule rüber.
Wir haben auch oft Chats gesehen so. Also sie hat Chats gesehen, dass ich angeblich was geschrieben habe. Und ich habe halt gesehen, dass sie über mich was geschrieben hat. Und wenn man jetzt so nachdenkt, könnte es sein, dass jemand anders so gechattet hat, als wären wir das. Und dadurch ist halt immer so eskaliert. Und danach haben wir uns immer so angesprochen oder wir haben halt mit anderen über sie geredet oder sie über mich so. Ja. Und danach ist die Sache halt so eskaliert, dass jeder wollte halt, dass wir uns beefen so. Weil die wissen ganz genau, wir rasten immer schnell aus.
Andere Schülerinnen und Schüler befeuerten den Konflikt.
Und um uns herum standen richtig viele Leute. Ihre Freunde, meine Freunde und irgendwelche andere Schüler, die halt stressgeil sind so. Und jeder meinte so, ja, schlag oder mach dies und das. Und die haben halt auf uns so gehetzt, damit wir wirklich so richtig ausrasten und so. Und dann oft sind halt auch Lehrer dazwischen gegangen. Jeder hat mitbekommen, was passiert, weil Schulhof ist ja klein und die Schule ist allgemein klein. Und jeder bekommt was mit. So passiert einmal was, ganz Schule weiß es.
Die Schulsozialarbeiterin Manja Lemmel konnte Rabia und Dilo helfen, mit den eigenen Emotionen umzugehen, zu klären, was wirklich passiert ist und nach einer Lösung zu suchen. Sie sagt, es komme selten zu Gewalt, aber es sei oft kurz davor. Auch Sami und Sophia hatten Probleme. Sie sind 13 Jahre alt und gehen in die 7. Klasse.
Dass wir uns gegenseitig so Geschichten rum erzählt haben.
Ja, das war unser Streit, weil wir uns gegenseitig sehr provoziert haben. Im Unterricht haben wir uns gegenseitig angeguckt, aber so halt mit der Zunge rausgesteckt. Richtig provokant einfach.
Beide hatten das Gefühl, die jeweils andere Person guckt sie komisch an und zieht Grimassen. Gerüchte waren im Umlauf.
Wir fanden es beide nicht gut und so und wir wollten es auch beide klären. Und irgendwann sind wir von uns selbst ausgegangen, einfach Frau Lemmel anzuschreiben.
Sie hat uns nach der Situation gefragt und dann mussten wir das alles erklären. Und danach hat sie nach einer Lösung was von uns selber gefragt.
Und so mit Frau Lemmel wäre es auch viel besser, weil wir haben uns alles geschrieben, wir haben geredet, wir haben uns entschuldigt, wir haben gesagt, was uns nicht passt und so, damit wir auch damit aufhören können.
Die Schulsozialarbeiterin erzählt, dass sie in der Woche 3 bis 4 Konflikte klären muss. Oft würden die beteiligten Schülerinnen und Schüler von allein zu ihr kommen. Ihr ist es wichtig, die Jugendlichen und ihre Wut ernst zu nehmen und ein ehrliches Interesse zu zeigen. Haben zwei Leute miteinander Stress, lässt sich Manja Lemmel erstmal beide Seiten schildern.
Und dann zu schauen, okay, gut, hier sind eure Wahrnehmungen komplett unterschiedlich und hier sind eure Wahrnehmungen aber genau identisch. Und dann zu schauen, okay, und irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Und dann auf die Gefühlsebene zu gucken, warum macht dich denn das so wütend? Und dann zu gucken, okay, was kann jede Person leisten, damit es zukünftig keine Konflikte mehr gibt? Was brauchen beide, um wieder entspannt zusammen in einer Klasse zu sein?
Ob es den Schülerinnen und Schülern helfen würde, die Mechanismen eines Streits im Unterricht zu lernen, da ist sie sich unsicher.
Bevor man ja lernen kann, wie kann ich mich richtig streiten, müssen die jungen Menschen ja erstmal sich selber verstehen. Und erstmal selber wissen, was passiert denn gerade bei mir, warum werde ich denn wütend? Also quasi erstmal selber lernen, auf die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu hören. Und von der Entwicklungskurve her ist das hier vielleicht in der 10. Klasse so der Fall, dass sie so weit sind, dass sie das gut trennen können. Da sind sie 15, 16. Das heißt, das wäre definitiv was in den höheren Klassen gemacht werden könnte.
Auch außerhalb des Unterrichts kann man streiten und diskutieren lernen. Ein Donnerstagnachmittag im Paul-Natorp-Gymnasium in Berlin-Friedenau. Ein paar Schüler und Schülerinnen drücken sich nach Schulschluss noch auf den Gängen rum. In einem Arbeitsraum neben der Aula trifft sich die Redaktion der Schülerzeitung Schwarz auf Weiß. Gerade ist die neue Ausgabe erschienen. Die Mitglieder der Redaktion besprechen, wie sie den Verkauf ankurbeln könnten. Lehrerin Petra Moormann leitet die Redaktionssitzung.
Wer hatte sich denn bereit erklärt, durch die Klassen zu gehen? Ihr 3. Würde sich da jemand noch anschließen? Ihr 4. Okay, dann schreiben wir mal auf. Emmy, Camilla, Larissa und Rebecca.
Die März-Ausgabe von Schwarz auf Weiß hat 52 farbig gedruckte Seiten und eine Auflage von 150 Exemplaren. Sie kostet 2 Euro für die Schülerinnen und Schüler, 3 Euro für Erwachsene.
Und die Kasse würdet ihr dann auch wieder beim Sekretariat deponieren. Perfekt.
Auch erste Rückmeldungen gibt es auf die neue Ausgabe.
Ich habe natürlich auch gutes Feedback bekommen, so, aber vielleicht ist das, was jetzt bemängelt wurde, ein bisschen hilfreicher für uns an der Stelle, dass dieser Artikel von euch, der Antrag, irgendwie sehr abrupt endet. Da war die Frage, ob das irgendwie falsch formatiert ist. Dann habe ich geguckt, aber es hat sich herausgestellt, nein, er endet da einfach. Das irgendwie.
Mein Vater fand den auch richtig schlecht.
Ja, es war keine Glanzleistung.
Du darfst noch mal so ein bisschen groß meine Meinung zu sagen.
Der Artikel, der Antrag, ist Teil einer langen Auseinandersetzung über ein Misstrauensvotum in der Schülervertretung.
Unsere Schulsprecher haben Termine vernachlässigt und sind einfach ihrer Aufgabe nicht sehr gerecht geworden. Und dann haben halt 2 Schüler in unserer Schule den Antrag auf Abwählen halt gestellt und dem wurde zugestimmt.
Larissa ist in der 9. Klasse. Zusammen mit Redaktionskollegin Camilla hat sie erklärt, worum es beim Prinzip des Misstrauensvotums geht. Titel: Demokratie live.
Also wir haben den Ablauf der damaligen Sitzung beschrieben und wir haben Meinungen eingeholt von beteiligten Personen, also von den beiden, die den Antrag gestellt haben, von den Schülersprechern, die dann in das Amt getreten sind, also den 9, und von einer ehemaligen Schülersprecherin.
Ausgewogen und objektiv berichten, alle Seiten abbilden. Auch wenn noch nicht alles gelingt, die Schülerinnen und Schüler lernen beim Schreiben ihrer Texte, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und dabei wollen sie ein gewisses Niveau halten, sagt Redaktionsmitglied Anna.
Natürlich ist immer so ein bisschen die Frage, wie verstehen wir eigentlich selbst unsere Aufgabe? Vor allem, wie weit kann quasi unsere journalistische Arbeit gehen, ohne dass wir so in eine, ich sag mal, Gossip-Richtung abrutschen oder irgendwie Menschen verletzen durch das, was wir schreiben. Weil natürlich das auch immer das ist, was von vielen gefordert ist, irgendwie, dass wir so ein bisschen mehr in Richtung Gossip schreiben.
Und so diskutiert die Redaktion auch, welche Namen werden genannt oder weggelassen, wie viel Meinung ist erlaubt. Emma ist in der 7. Klasse und erst seit kurzem bei der Schülerzeitung.
Also ich mag es sehr, wenn man über seine eigene Meinung schreiben kann. Zum Beispiel habe ich das ja im Girls' Day-Artikel gemacht, wo ich sozusagen das auch ein bisschen kritisiert habe. Aber ich denke, hier kann man das doch mal richtig ausarbeiten.
Jedes Redaktionsmitglied kann sich thematisch einbringen. Das Geheimtreffen rechtsextremer Akteure in Potsdam war zuletzt genauso Thema wie die jährliche Skifahrt.
Naja, eine Schülerzeitung kann natürlich das leisten, dass sie über den Schulalltag berichtet, die unterschiedlichen Aktionen, die an einer Schule stattfinden, unterschiedliche Meinungsbilder aus der Schülerschaft zusammenholt, versucht, Kontroversen auch in die Schülerschaft zu tragen, Diskussionen anzuregen. Wir haben ja auch Formate, die ganz lustig gestaltet sind, die dann auch gerne gelesen werden. Es gibt zum Beispiel Lehrkräfte, die kaufen diese Zeitung nur, weil sie ein bestimmtes Format ganz gerne lesen.
Anfang des Jahres wurde die Redaktion ausgezeichnet. Und so steht auf dem Cover der aktuellen Ausgabe Berlins drittbeste Schülerzeitung. Der dritte Platz, den haben sie beim Berliner Schülerzeitungswettbewerb in der Kategorie Gymnasium gemacht. Einen Anteil daran hat auch Petra Moormann. Die Deutsch-, Englisch- und Ethiklehrerin betreut die Schülerzeitung am Paul-Natorp-Gymnasium.
Und ich finde es immer wahnsinnig schön, wenn ich diese ganze Vielfalt an Texten habe und sehe, was alles geschafft werden kann, auch außerhalb des Unterrichts noch. Und dann finde ich das großartig, wenn sie sich dann auch noch dazu bereit erklären, tatsächlich Artikel zu schreiben, was ja auch sehr zeitaufwendig ist. Und sie dann ja auch, wenn jetzt die Deadline ansteht, sie unter massivem Druck stehen. Sie lernen dadurch auch, sich zu strukturieren. Also es ist wirklich eine tolle Bildungsaktion eigentlich auch.
Die Schwarz auf Weiß trägt zum Schulgespräch bei.
Wir stoßen auch teilweise schon wirklich Diskussionen an. Also auch zum Beispiel, als wir die Ausgabe über die Corona-Zeit verfasst haben, da ging es ja hier wirklich hoch her mit Pro-Lockdown, Contra-Lockdown. Und das haben wir auch alles dann aufgefangen in der Zeitung.
So, dann würde ich einfach mal übergehen zum Brainstorming für eine neue Ausgabe.
Wir müssen die Umfrage auswerten, Mental Health, was wir jetzt aufgeschoben haben.
Ja.
Das war am besten recht ausführlich.
Streit und Diskussionen gehören in der Schule dazu, auf persönlicher und schulischer Ebene, ob im Unterricht, bei der Schülerzeitung, auf dem Schulhof oder beim Debattierwettbewerb. Denn nur wer Streiten in der Schule richtig lernt, ist auch außerhalb des Unterrichts stark genug, in einer Diskussion zu bestehen, ist sich Landesschülersprecher Almo Görne sicher.
Ich glaube, es muss das Bewusstsein für Streiten lernen da sein, dass man Streiten nicht alleine zu Hause als Hausaufgabe machen kann, sondern man muss es gemeinsam mit anderen machen. Und ich glaube, da sollten wir auch vor allem vor Ort die Chance nutzen, dass da die Schüler aufeinandertreffen und man das gemeinsam moderiert durchführen kann zu verschiedensten Themen und dadurch ganz einfach praktisch lernt, wie geht das und wie geht das auch fundiert und wie geht das auch in Anführungszeichen zivilisiert, dass man am Ende zu einem Ergebnis kommt.
Konstantin Beschorner und Charlotte Kräft, die in diesem Jahr auf den ersten beiden Plätzen im Berliner Landesfinale von Jugend debattiert gelandet sind, wünschen sich, dass Jugendliche abgeholt und in die Diskussion geführt werden.
Ich glaube, gerade in den älteren Klassen, die dann sich vielleicht auch schon mit sozialen Netzwerken und irgendwie anderen Kommunikationsplattformen beschäftigen, wo auch eine Debattenkultur vorgelebt wird, die jetzt nicht unbedingt erstrebenswert ist, sollte dann in der Schule das Ganze auch entsprechend behandelt werden. Und es sollten die Grundlagen gelegt werden, dass man sich danach auch irgendwie politisch äußern kann, weil ich glaube, das passiert aktuell eigentlich überhaupt nicht.
Diskutieren und argumentieren, das ist eigentlich was in jedes Fach irgendwie reinpasst. Also ich glaube, dass es auch nicht nur wirklich das Argumentieren am Ende ist, sondern es ist ja so viel, was noch dazugehört. Also wie recherchiere ich, wie baue ich mir überhaupt eine eigene Meinung auf, wie wege ich Pro und Contra ab, wie lasse ich mich auch auf andere Menschen ein. Und es ist natürlich auch einfach etwas, was bei mir am Ende auch total viel mit am Ende Selbstvertrauen zu tun hat. Weil wenn ich wirklich eine Meinung habe und ich stehe dazu und ich weiß, wie ich die artikulieren soll, dann trete ich auch ganz anders auf.
Streiten für das Selbstvertrauen. In der Schule könnte man das frühzeitig trainieren.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.